Die chilenische Autorin Isabel Allende ist ein Name, der jedem Menschen, der sich für Bücher interessiert, was sagt. Höchstwahrscheinlich durch den weltbekannten Roman Das Geisterhaus, in dem sie sich mit der politischen Situation in Chile rund um die Pinochet-Militärdiktatur auseinandergesetzt hat. Jetzt gibt es ein neues Buch von Isabel Allende, das heißt Violetta, beginnt in der Zeit der spanischen Grippe und endet in der Corona-Pandemie. Und obwohl das nicht unbedingt die heitersten Zeiten sind, hat Margarete von Schwarzkopf das Buch mit Vergnügen gelesen. Was macht dieses Buch aus? Was ist das Besondere am Leben von Violetta?
Violetta beginnt ihren Lebensbericht 1920. Da ist die spanische Grippe in Chile angekommen und sie berichtet darüber, wie ihre Familie damit fertig wird. Gott sei Dank haben die wenig Opfer zu beklagen. Und als sie all das aufschreibt, ist die gute Violetta 100 Jahre alt. Es spielt nämlich 2020 und sie schreibt praktisch ihre Lebenserinnerungen in einer Art Brief an ihren über alles geliebten Enkel Camilo und sie schildert ihr Leben aus ihrer Perspektive für sozusagen ihren Enkel, eine Zeitspanne von genau 100 Jahren.
Genau, das ist das, was die Darstellungsform auch so ein bisschen ungewöhnlich macht. Es ist keine Erzählung, es ist ein Roman in Form eines Briefs. Was macht da so den Reiz dran aus?
Eigentlich ist es schon eine Art Erzählung, weil dieser Brief wird immer wieder nur unterbrochen mit den Sätzen wie, lieber Camilo, das muss ich dir jetzt schreiben und du wirst dich nicht mehr erinnern. Also sie hat sozusagen das Ganze wie einen Riesenbrief aufgezogen, aber es ist letztlich wie eine Art Autobiografie, wobei fiktiv, denn Violetta ist auch nicht Isabel Allende. Isabel Allende hat ein anderes Schicksal als Violetta gehabt. Sie ist weggegangen aus Chile, nachdem ihr Onkel Allende gestürzt worden ist und hat ihr Leben vor allem in den USA aufgebaut. Ihre Violetta bleibt in Chile und durchlebt alles, von der Diktatur mit den Folgen, alles, das ganze Jahrhundert 1920 bis 2020. Und das macht die Geschichte spannend und immer wieder auch überraschend.
Das heißt also, es gibt durchaus Schnittmengen zwischen der Romanfigur und der Autorin.
Ja, es gibt Schnittmengen. Natürlich auch Isabel Allende stammt aus einer wohlbetuchten, guten chilenischen Familie. Sie hat eine solide katholische Erziehung genossen. Sie war sehr gebildet. Aber dann kam eben, wie gesagt, dieser Aufstand gegen Allende. Pinochet kam an die Macht und Isabel Allende ist mit ihrer großen Familie geflüchtet, sind alle in die USA auf Dauer gegangen, einige nach Spanien, andere in die USA. Diese Geschichte in Chile kommt auch vor, wobei erst ganz viel anderes passiert, denn das war ja dann erst in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und interessant ist, dass in diesem Fall Violetta außerordentlich naiv ist. Sie kriegt gar nicht mit, dass in ihrem Land so viel Böses geschieht, dass Unterdrückung ist, dass Diktatur ist. Sie kommt darauf vor allem aber durch ihren Enkel, der als Schüler schon ein kleiner Revoluzzer ist und gegen die Machthaber immer wieder protestiert. Er ist auf einem wunderbaren Jesuitenkolleg, wird aber immer wieder, rennt er da weg, er wird vom Rektor nochmal bestraft, aber immer wieder macht er Revolution, weil er gegen die Machthaber Revolution machen möchte. Und auf jeden Fall irgendwann kommt dann seine Großmutter darauf, es stimmt etwas nicht in meinem geliebten Chile und dann entwickelt sich die Geschichte auch wieder etwas anders.
100 Jahre alt ist Violetta geworden. Das sind nicht unbedingt die schönsten Bilder, die du da zeichnest von Diktatur, von Problemen, von den zwei Pandemien am Anfang und am Ende. Jetzt habe ich am Eingang aber gesagt, du hast das trotzdem mit Vergnügen gelesen, diesem Buch. Was macht das Vergnügen?
Es ist ein ganz großer Unterhaltungsroman. Es passieren auch viele lustige Dinge. Es ist natürlich ein volles Leben. Hinreißend ist das Verhältnis von Violetta zu ihrem Enkel, der Priester wird, der sich irgendwann entscheidet, ich werde nicht Marxist, sondern ich werde Priester, gläubiger Katholik, gläubiger Priester und ich tue etwas für die Armen. Und das ist auch interessant, was Isabel Allende über die katholische Kirche in Chile in dem Buch schreibt. Da haben nämlich die Priester gekämpft gegen die Diktatur. Anders als im Nachbarland Argentinien, das alles war anders gelaufen. Also das ist hochinteressant. Es ist zum Teil auch wirklich wunderschön erzählt. Es gibt herrliche Szenen, die auf dem Land spielen, wo es um die Eingeborenen geht, also die sozusagen, was man Indianer früher nannte. Es ist eine Geschichte, die so prall und rund ist, wie es eben Isabel Allende mit ihren 80 Jahren auch erzählen kann, weil sie selber natürlich auf ein sehr reiches und sehr erfülltes Leben zurückblicken kann.
Also wir fassen zusammen. Violetta heißt das Buch und auch die Hauptdarstellerin in diesem Briefroman über eine Frau, die für ihren Enkel ihr Leben aufschreibt. Isabel Allende heißt die Autorin, Svenja Becker übrigens die Übersetzerin und Margarete von Schwarzkopf hat uns das Ganze erklärt. viele Frauennamen. Jetzt kommt noch einer hinzu und der heißt Susanna. Und die Geschichte von Susanna ist die einer Frau, die einfach das Leben hinter sich lässt, um was ganz Neues anzufangen, was im 19. Jahrhundert auch in den USA nicht unbedingt einfach und ziemlich mutig gewesen ist. Der in der Normandie geborene, heute in der Schweiz lebende Schriftsteller Alex Capus, der hat eben für seinen Roman Susanna die Geschichte der selbstbewussten Frau und Malerin Susanna Carolina Fesch zugrunde gelegt. Unsere Buchexpertin am Telefon ist Margarete von Schwarzkopf. Schon die Mutter war ja eine selbstbewusste Frau, wird als selbstbewusste Frau beschrieben. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, die gute Susanna Fesch, wie sie eigentlich heißt, Susanna Carolina Fesch, später Caroline Weldon, als Malerin bekannt geworden, war das dritte Kind eines Ehepaars aus Klein-Basel in der Schweiz. Und ihre Mutter, Anna Maria Barbara Marti, war eine Frau, die mit der Ehe irgendwann nicht mehr zufrieden war. Ihr Mann war lange Zeit in Algerien und Marokko. Er war also in französischen Diensten. Und er ist dann irgendwie, als er zurückkommt, ist das Kind zwar noch geboren worden, Susanna als drittes Kind, aber diese Frau hat sich verliebt in einen, ja, wie soll man sagen, Kampfgefährten ihres Mannes, Karl Heinrich Valentini, ein Arzt, der ein Revolutionär auch war und der dann nach Amerika gegangen ist. Und diese Frau hat sich scheiden lassen von ihrem Mann, ihrem guten, soliden Schweizer Bürger, und ist diesem Arzt nach Amerika gefolgt, hat ihre beiden Söhne in der Obhut ihres Mannes in der Schweiz gelassen und hat nur ihre Tochter Susanna Carolina mitgenommen, die dann in Amerika aufgewachsen ist. Sie war damals noch sehr jung, als sie in die USA kam, und die dann auch irgendwann ein ganz eigenbestimmtes Leben auch angefangen hat.
In New York ist sie dann aufgewachsen mit ihrer Mutter. Wie ist das denn für die Tochter gewesen, so aus dem kompletten Umfeld rausgerissen, komplett neues Land, komplett neue Sprache, alles reingeschmissen zu werden?
Naja, damals war ja Brooklyn, vor allem dieser Teil von New York, wo die Familie sich ansiedelt, auch ein Einwandererhort. Da sind ganz viele Menschen damals hingekommen, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Irland, überall her. Und dieses junge Mädchen hat sehr früh eine Begabung gehabt. Sie konnte Sprachen lernen, fließend. Sie konnte Französisch, Deutsch, Italienisch und so weiter und so fort. Und hat dann entdeckt, dass sie eigentlich auch künstlerisch hochbegabt ist. Und ihre Geschichte erzählt Capus sehr interessant. Es ist eine Art Biografie, aber natürlich mit ganz eigenen Gedanken. Es beginnt auch alles in der Schweiz, in diesem ganz furchtbar langweiligen, biederen Umfeld, wo aber die junge Susanna gleich auffällt mit 5 Jahren, als sie sich bedroht fühlt von einem riesigen Kerl und ihm das Auge aussticht in einer Art Notwehr. Also man merkt, dass dieses Mädchen immer schon ein bisschen eigenwillig war und anders als andere Kinder. Und dann in Amerika tatsächlich entdeckt sie ihre ganz große Begabung. Sie bekommt einen Sohn, einen nicht ehelichen Sohn, und als ihr Lebensgefährte und auch ihr Mann sich von ihr trennen, zieht sie sozusagen in den Westen, und sie zieht in die Wildnis, sie zieht zu den Indianern. Und da beginnt diese große Geschichte von Susanna Fesch alias Caroline Weldon, die den berühmten Indianerhäuptling Sitting Bull mehrfach gemalt hat.
Genau, da wollte ich jetzt drauf kommen, weil das sind ja eigentlich zwei vollkommen unterschiedliche Lebenswelten. Du sprichst einerseits von dieser modernen Frau, die diese moderne Lebensgeschichte da in Brooklyn hat, und auf der anderen Seite gibt es den Indianerhäuptling Sitting Bull, der aus einer ganz anderen Zeit quasi kommt, ne?
Also das ist hochspannend. Sie war immer sehr engagiert. Also Susanna nenne ich sie jetzt mal, wie Capus sie nennt. Sie hat ja diese beiden Vornamen. Sie war immer schon engagiert für Minderheiten. Was sie immer fasziniert hat oder auch furchtbar aufgeregt hat, war, wie die Indianer, ich nenne sie jetzt Indianer, First Nations heißen sie inzwischen, behandelt wurden. Sie wurden in Reservate abgedrängt, sie haben sich gewehrt. Dann gab es die berühmte Geistertanzbewegung, wo die Indianer sich nochmal auf ihre eigene Kultur und Tradition besonnen haben. Es gab die berühmte Schlacht bei Wounded Knee, die ja legendär ist, wo die Indianer wirklich ausgemetzelt wurden, und sie haben sich dann gewehrt und bei Little Bighorn dann den General Custer geschlagen. Aber Sitting Bull war immer eine der großen Figuren, und Caroline Weldon oder Susanna war eine Bewunderin von ihm, und sie hat 4 große Porträts dieses Mannes gemalt. 2 sind noch erhalten und hängen in Museen. Also sie hat ein Leben in der Wildnis gewagt. Sie ist später nach New York zurückgegangen, nachdem Sitting Bull ermordet worden ist, und hat dann eigentlich wieder ein bürgerliches Leben geführt und ist dann auch in Vergessenheit geraten. Aber davon erzählt das Buch nicht, sondern es erzählt von einer Frau, die aufbricht in den Westen, die eine neue Welt entdeckt, die sich für die Indianer einsetzt und sehr mutig zusammen mit ihrem Sohn, der leider auch früh verstorben ist, eine neue Welt für sich entdeckt und auch eine Welt der Kunst für sich entdeckt.
Hochspannende Geschichte. Wenn du da eine Moral aus der Geschichte rausziehen würdest, was wäre das?
Also Moral ist schwer daraus zu ziehen. Ich finde toll, dass darüber mal auch geschrieben wird, erstens, wie Frauen im 19. Jahrhundert durchaus auch den Mut oft hatten, aufzubrechen. Und zweitens liebe ich diese Caroline Weldon, weil sie wirklich für die Indianer sich eingesetzt hat und wirklich auch gemerkt hat, was denen für Unrecht geschehen ist. Und ihr ganzes Interesse dieser Bewahrung der Kultur und Tradition der Dakota in dem Fall oder Lakota oder Sioux, die haben ja viele Namen, gewidmet hat. Und das finde ich spannend, dass eben hier eine Frau gewürdigt wird, die längst vergessen leider ist, vor 100 Jahren gestorben ist. Also sie ist 1921 gestorben, aber die jetzt wiederentdeckt wird und man auch huldigt ihrem Mut, ihrer Entschlossenheit und ihrem Einsatz für unterdrückte Minderheiten, die heute noch leiden, die First Nations in den USA, unter den Folgen von all diesen Unterdrückungen und von diesem fürchterlichen Gemetzel, das Teile ihres Volkes ausgelöscht hat.
Wer mehr darüber lesen will, der schaut sich den Roman Susanna an. Alex Capuys hat ihn geschrieben. Erschienen ist er im Hansa Verlag. Und darüber gesprochen haben wir mit Margarete von Schwarzkopf. Ganz herzlichen Dank. Danke dir. Und nächste Woche gibt es mehr Bücher.
Genau. Und einen schönen Sonntag allen. Auf Wiedersehen. Tschüss.